Hi, schön, dass du da bist. Wusstest du, dass diese Folge in der Podimo-App auch kostenfrei als Videopodcast erscheint? Außerdem gibt's dort zu jeder Folge im Premium-Bereich der App einen exklusiven Bonusteil mit meinen Gästen, wo sie konkrete Tools und Ansätze zu ihrem Thema mit uns teilen. Ganz viel Spaß beim Hören. Viele Menschen sagen heute von sich, ich bin eigentlich gar nicht so gestresst. Und trotzdem können sie schlecht abschalten, fühlen sich ständig müde oder sie merken, dass ihr Kopf einfach nicht mehr ruhig wird. Der Körper ist angespannt, der Schlaf unruhig, die Gedanken drehen sich im Kreis. Stress fühlt sich heute oft nicht mehr laut an, sondern wie ein Dauerzustand. Und das macht mürbe. Am Ende dieser Folge verstehst du besser, warum dein Körper und Geist manchmal nicht zur Ruhe kommen und welche kleinen Dinge im Alltag helfen, dein Nervensystem zu beruhigen. Happy Life mit Jochen Schropp. Hi, mein Name ist Jochen Schropp. Willkommen zu Happy Life. Viele Menschen haben das Gefühl, ständig an zu sein. Der Kopf arbeitet, die Gedanken hören nicht auf, der Körper steht unter Strom. Was passiert da eigentlich in unserem Gehirn? Und warum fällt es uns so schwer, aus diesem Dauerzustand wieder rauszukommen? Darüber möchte ich mit jemandem sprechen, der sich seit vielen Jahren genau damit beschäftigt. Professor Dr. Volker Busch ist Neurowissenschaftler, Arzt, Autor des Buches Gute Nacht Gehirn und Host des Podcasts Gehirn gehört. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie unser Gehirn mit Stress umgeht und was Menschen tun können, um mental gesund und leistungsfähig zu bleiben. Volker, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so stimmt, aber man hört ja immer wieder, wir leben in einer Zeit, die uns stresst, weil wir ständig abrufbar sein müssen, weil wir ständig abgelenkt werden und weil wir auch die Möglichkeit haben, uns ständig abzulenken. Wie siehst du das?
Ja, ich bin ein bisschen ambivalent, ganz ehrlich. Also man muss auch ein bisschen aufpassen, wir benutzen tatsächlich den Begriff Stress heute so, also man möchte fast sagen inflationär, dass wir ihn auch für ganz normale Alltagsdinge verwenden, die eigentlich so im neurobiologischen Sinne gar kein Stress sind und auch nicht belasten. Ne? Wenn für manche Menschen schon Stress ist, dass sie bei Amazon die falsche Hose bestellt haben und dann zurückschicken müssen.
Ich nenne das Dummheit.
Ja, von mir aus auch so, aber das wäre in jedem Fall dann natürlich kein Stress, der jetzt aus pathologischer oder medizinischer Sicht bedrohlich wäre. Mhm. Das verbessert die Diskussion. Ne? Wir bezeichnen heute alles im Alltag schnell als Stress. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt Stress, der überhaupt keine Bewandtnis hat, der überhaupt nicht schlimm, gefährlich ist. Und es gibt den Stress, der uns wirklich krank machen kann. Und wenn wir alles mit einem gleichen Begriff verwenden, dann macht das die Diskussion schwer. Aber es ist richtig, dass wir ein gewisses Bewusstsein für Stress entwickelt haben. Ist auch gut so, denn viele Menschen leiden natürlich unter echtem gefährlichem Stress und der kann auch krank machen. Und dass wir da heute mehr hinschauen als vor 30 Jahren, ist natürlich prinzipiell ein großer Gewinn.
Aber dann lass uns Stress gleich nochmal richtig definieren, weil tatsächlich, also wenn ich jetzt das Hosenbeispiel nehme und sagen wir mal, ich habe mir eine Hose bestellt und ich weiß, die kommt Dienstag an, das Fenster zwischen 10 und 12 und ich muss um 14 Uhr in den Zug steigen, weil ich auf eine Hochzeit muss und dafür habe ich mir die Hose bestellt und dann probiere ich diese Hose an und sie passt nicht. Und das löst in mir Stress aus. Also ist das dann Stress oder ist das kein Stress?
Das ist schon Stress, aber es ist eben als Begriff dann das gleiche Wort. Ne? Ja, okay. Und hier reden wir von einem Stress, der mit Sicherheit nicht krank machen wird, der allenfalls die Hochzeit verhagelt. Ja. Wobei ich mir das vorstellen könnte, das wäre auch eine lustige Geschichte für die Hochzeit, dass man keine Hose hatte und jetzt in Badeklamotten kommen musste.
Also weiß alles nicht. Für die Geschichte, genau. Genau. Hast du doch extra falsch bestellt.
Also okay. Stress ist sozusagen definiert zunächst mal als Anpassungsdruck, so könnte man das sagen. Dein Gehirn erkennt, hier ist eine herausfordernde Situation, eine Challenge, vielleicht auch eine Gefahr und ich muss mich anpassen. Ich muss dieser Situation irgendwie habhaft werden. Und es setzt dann eine ganze Reihe an Veränderungen in Gang, damit du in dieser Situation, die dich gerade belastet, irgendwie die Situation in den Griff bekommst. Dein Herz schlägt schneller, deine Atmung verändert sich, deine Muskeln spannen sich an. Es kommt aus einer Zeit, wo wir meinetwegen durch Kälte, durch Hunger oder durch das Bekämpfen von wilden Tieren diesen Herausforderungen ja trotzen mussten. Und deswegen musste sich unser Organismus auch anpassen können. Ne? Denn nur dann können wir ja kämpfen oder laufen, fight or flight, die bekannten Begriffe. Und dafür muss unser Gehirn diese Herausforderungen erkennen, muss die Veränderungen in Gang setzen. Dazu gehört auch mehr Zucker ins Blut zu geben und so weiter, damit du in der Situation bestehst. Dieser Anpassungsdruck diente dem Überleben. Und aus dieser Bedeutung heraus kommt der Begriff Stress oder die Physiologie von Stress.
Okay, also du hast gesagt, der Atem verändert sich. Was passiert im Körper noch?
Ganz viel. Also Atmung, Herzschlag, Muskeln, dann wird, wie gesagt, Zucker bereitgestellt, dann wird alles unterdrückt, was man nicht braucht. Also im Stress beispielsweise muss man darauf achten, wenn du einem Bus hinterherlaufst, bist du nicht so fruchtbar in der Sekunde. Fällt einem im Alltag nicht so auf, ne?
Ja, nee, habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht.
Aber es ist so. Menschen, die unter Stress stehen, sind weniger in der Lage, sich zu reproduzieren, weil der Körper erkennt über das Gehirn, okay, hier wird Leistung jetzt spielt eine große Rolle, ich muss fliehen, kämpfen und die Paarung gehört möglicherweise in einen anderen Bereich des Alltags, wird unterdrückt.
Welche anderen Nebenwirkungen hat Stress noch?
Ja, noch viel, viel mehr. Es kommt auch zu veränderten Gedanken und Gefühlen. Im Stress sind wir beispielsweise viel näher am Wasser gebaut. Wir sind auch cholerischer, dünnhäutiger. Mhm. Bei manchen beobachtest du, dass die Zündschnur so kurz wird. Kennst
Absolut.
Du das?
Ja,
Stress,
ja, ja.
Ne? Sind so nicht belastbar. Ne? Mhm. Und oft einfach auch unerträglich. Das kennen wir von Kollegen beispielsweise. Mhm. Oder von uns selber vielleicht auch.
Absolut, klar.
Auch die Gedanken verändern sich. Wir sind oft, das gibt sehr schöne Studien, die zeigen, dass Stress unser Gehirn auch in Richtung, also beim Denken verändert. Wir sind nicht mehr ganz so präzise und sorgfältig und tief und können nicht mehr ganz so viele Perspektiven berücksichtigen. Mhm. Das ist ja alles, was uns gut gelingt, wenn es uns gut geht. Sondern im Stress sind wir eher so darauf aus, die Gefahr möglichst schnell zu bannen. Wir sind zwar sehr aufmerksam, sehr wach, aber nicht sehr perspektivisch. Wir sind auch nicht sehr kreativ. Also auch die Art des Denkens verändert sich. Auch das Gedächtnis lässt nach übrigens. Das zumindest die Fähigkeit, Dinge sich lange zu merken, lässt im Stress auch eher nach. Man kann zwar unter Druck als Student bei Prüfungsangst Kurzzeitgedächtnis ganz gut, das funktioniert. So Binge-Lernen, ne, sich schnell was drauf schaffen, damit man die Prüfung am nächsten Tag besteht. Aber so langfristiges Abspeichern gelingt in einer großen Stresssituation eher nicht.
Kann Stress auch für negative Gedanken sorgen?
Ja,
also,
absolut.
Dass man dann auch vielleicht eher in depressive Gedanken reinrutscht?
Richtig. Also was wir auch beobachten ist, dass Menschen, die in ständigem Stress sind, häufig weniger zuversichtlich sind. Sie haben weniger Hoffnungen für die Zukunft. Und interessanterweise neigen sie sogar teilweise zu mehr Paranoia und zu mehr Verschwörungsideen. Also auch das kann die Folge von Stress und Belastung sein. Wenn ich sehr viel Angst habe, dass mir etwas verloren geht, liebe Menschen oder finanzielle Belastungen da sind, die mir Sorgen machen und mich überlegen lassen, okay, schaffe ich das alles noch hier morgen, übermorgen? Dann kann das unser Denken eben auch qualitativ verändern. Wir können zwischen Freund und Feind nicht mehr so sauber unterscheiden. Wir glauben eher Dinge, die eigentlich mit sehr viel Sachverstand und Abstand eigentlich unrealistisch sind. Aber wir gehen eher anderen auf den Leim. All das ist sehr gut untersucht. Und wenn Menschen es dann wieder gut geht, wenn sie wieder sicher sind, sich geborgen fühlen, dann denken sie diesbezüglich präziser und fallen auch nicht mehr auf jeden Unsinn rein. Also auch das ist ein Teil von Stress.
Körperlicher Stress kann ja viele Formen haben. Kann denn Stress auch positive Eigenschaften haben?
Ja, ich bin ein großer Verfechter von Stress.
Also
bin sehr froh, dass du darauf zu sprechen kommst, weil Stress ist was, das stört mich auch in der Diskussion. Das war ja so eingangs schon so ein bisschen das Thema, dass wir Stress heute so als Begriff so lax verwenden für alle möglichen Banalitäten und gleichzeitig ihn auch so dämonisieren, den Begriff. Ne? Als wäre es grundsätzlich etwas, was uns krank macht. Dabei bedeutet Stress, also ich sage nochmal die Definition, Anpassungsdruck, etwas sehr Gutes. Wir können uns anpassen. Das ist was ganz Tolles, dass du die Treppe hochkommst. Das ist ja eine große Leistung, dass dein Herz-Kreislauf-System sich umstellt und dein Herz schneller schlägt und mehr Blut pumpt. Sonst könntest du die Treppe ja gar nicht hoch. Dass du im Fitnessstudio ordentlich Scheiben auf die Hantelstange legen kannst und deinen Bizeps trainierst. Das ist auch Stress.
Habe ich gar nicht. Denkt man natürlich nicht drüber nach, aber du
hast eine Challenge, eine Herausforderung.
Gerade wenn man so eine Stunde macht, wo man immer wieder
wo der Kreislauf immer wieder angetrieben wird, ja, und so weiter und, ja, so fort. Und dann
kein Mensch würde bei, ja, dieser Form von Belastung von Pathologie sprechen, von Krankheit. Mhm. Das sind aber auch Beispiele davon, was im positiven Sinne Stress bedeutet. Also mit einem Wort, Stress ist etwas Neutrales. Es bedeutet, dass wir uns anpassen auf eine herausfordernde Situation mit dem gesamten Organismus. Und das ist eigentlich was sehr Gutes. Es ermöglicht uns, Krankheiten zu bekämpfen, Muskelzuwachs, Dinge zu lernen, Herausforderungen, Aufgaben zu bewältigen, Feinde zu bekämpfen und so weiter. Könnten wir das alles nicht, also sprich, hätten wir nicht die Fähigkeit, in Stress zu kommen, mhm, würden wir sofort sterben. Wir wären gar nicht überlebensfähig. Wenn Stress akut ist, ne, mhm, episodisch, sagt man, und er tritt immer nur kurz auf und dann kommst du zur Ruhe, dann passiert gar nichts Negatives. Im Gegenteil, dann sehen wir sogar, dass du besser wirst. Also wenn du dich immer wieder herausforderst, mhm, und dich unter Spannung setzt, in einem guten Sinne, und, ja, bewältigst die Aufgabe, ne, so erfolgreich, mhm, dann lernst du positiv, wirst eher stärker, auch das Nervensystem. Wenn aber Stress ein Ausmaß annimmt, das dich völlig überfordert und du in eine Ohnmachtssituation kommst, der du nicht Herr wirst, mhm, dann kann es schädigen. Also im schlimmsten Fall, das ist immer so ein blödes Beispiel, weil es so traurig ist, mhm, aber wenn eine Frau vergewaltigt wird im Park, mhm, wenn ein Mann oder eine Frau Kriegserfahrungen machen, mit schlimmsten Traumata aus einer Situation herauskommt, dann kann dieser Stress, in der man sich hilflos erlebt hat, mhm, darum geht es, mhm, die Kontrolle komplett verloren hat, dann kann diese Stressfolge so tiefe Spuren hinterlassen, mhm, dass das Nervensystem, das war deine Frage, ja, einen Schaden davon trägt. Dann, das ist sehr komplex, das alles zu erklären, aber dann verändern sich ganz viele Strukturen im Kopf, die eine Gedächtnisspur hinterlassen, eine Narbe hinterlässt. Mhm. Und das kann dazu führen, im schlimmsten Fall, dass man diese Traumafolge nie wieder ganz los wird. Du kennst den Begriff der posttraumatischen Belastungsstörung,
ja, ja,
dass Menschen also immer wieder so albtraumhafte Intrusionen, sagt man, erleben, wo sich das so reinszeniert. Man hat das immer wieder und dann muss man auch therapeutisch helfen. Aber das sind Gott sei Dank die Ausnahmen. Beim normalen Alltagsstress, und das ist mir ganz wichtig, mhm, bin sehr froh, dass wir darüber so sprechen,
ja,
ist es eben nicht so, dass ab und zu Belastungen zu widerstehen uns krank macht. Das ist ein großes Missverständnis. Also ich bin überzeugt, wir dämonisieren den Stress unzurecht. Stress hat viel Gutes und es wäre keine Lösung, dem Stress aus dem Weg zu gehen. Denn was dann passiert, wir werden schlechter. Wir bauen Konditionen ab und wir sind dann auch anfälliger für Erkrankungen. Es gibt eine gute Untersuchung, die zeigt, mhm, dass das Herzinfarktrisiko bei Menschen, die nichts tun, stärker wird, es wird größer.
Mhm.
Weil sie sich gar nicht schützen, wenn sie sich nicht hin und wieder mal verausgaben, ja, zum Beispiel beim Sport,
ja,
zum Beispiel durch eine Aufgabe in der Arbeit und ab und zu sich sozusagen aktivieren. Das, mhm, ist was ganz Wichtiges für uns.
Ich glaube, warum ich bei dir jetzt nochmal nachgefragt habe, ist, dass ich eben Menschen in meinem Freundeskreis habe, die irgendwann Panikattacken bekommen haben, mhm, oder die ein klassisches Burnout mhm, hatten, weil sie sich einfach zu viel aufgeladen haben.
Ja.
Im Job, zusätzlich dann noch mit Dating, zusätzlich dann eben auch noch mit Sport. Und irgendwann hat der Körper einfach viel, gesagt, ne? Oder das Nervensystem, ja, gesagt, ich kann,
genau,
einfach nicht,
genau,
mehr.
Das gibt es natürlich. Das ist die zweite Form der krankhaften Belastung. Also das eine war diese akute Überdosis.
Mhm.
Wir hatten traurige Beispiele genannt. Und das andere ist, wenn der Stress chronisch ist.
Mhm.
Wie du es bei dem Bekannten mit Burnout schon, mhm, so ein bisschen gesagt hast. Also wenn wir nie rauskommen aus der Belastung, wir haben einfach keine ruhigen Momente mehr, selbst die Wochenenden sind weg und überall wollen wir irgendwie ganz vorne dabei sein, alles muss perfekt sein. Wir haben überall hohe Ansprüche an uns und lassen nirgendwo die 9 Grade sein und sind auch mal mit Mittelmäßigkeit zufrieden. Dann wird Stress chronisch.
Und beziehungsweise dann kann er auch, ich glaube, überlasten. Man muss dann eben auch gucken, lässt man jetzt wirklich 5 Grade sein oder nicht? Ja, weil wenn ich jetzt abends mit meinen Freunden ausgehe und ich denke, ach, ich mache ja was Schönes für mich und trinke aber vielleicht Alkohol, versetze ich meinen Körper ja auch wieder in Stress.
Ja.
Oder eben auch Dating-Situationen. Ich gehe auf 3 Dates die Woche.
Mhm.
Ist ja auch immer wieder stressig.
Es gibt keine Zeit, sage ich dir ganz ehrlich, wo Stress heutzutage so viel mit inneren Ansprüchen zu tun hat wie heute. Weil wir an alles, an uns selbst, an unser Leben eigentlich sehr, sehr hohe Maßstäbe anlegen. Wird uns ja auch so vorgelebt in Social Media. Mhm. Es wird uns ja Erfolge vorgelebt und viele Dinge, die wir begehren, die wir wollen. Das hat ja auch nicht nur Schlechtes, hat was Gutes. Aber es führt eben dazu, dass wir irgendwie so sehr, sehr hyperaktiv sind und unheimlich viel an uns arbeiten und auf vielen Bereichen gar nicht wirklich zufrieden sind mit uns. Du musst ja eine sehr traurige Studie aus den USA mal vergegenwärtigen, wo man junge Menschen, Mädchen vor allen Dingen mit 11 Jahren, also gerade wo die, bei uns würde man sagen, Grundschule verlassen, auf die höheren Schulen gehen, gefragt hat, was ihre größten Sorgen wären. Mhm. Eigentlich sollte ein Kind mit 11 Jahren gar keine Sorgen haben, sage ich ganz ehrlich. Aber man hat die gefragt, das ist 3 Jahre her. Und da waren die größten Sorgen, dass ich zu dick bin, zu doof bin und nicht bedeutend genug bin. Und das lässt einen schon nachdenken, finde ich.
Absolut. Also gerade finde ich das Letzte. Also alles natürlich schlimm, aber nicht bedeutend genug. Ja. Also
daran merkt man, welchen Stress man sich selbst heute teilweise macht, weil einem die Welt es so vorlebt. Es ist ja nicht so, dass die Eltern einem das beigebracht haben, sondern man guckt sich das so ab von den Peers. Man merkt, man muss vorne dabei sein und zumindest gleichziehen, um gesehen zu werden. Mhm. Nicht nur auf Instagram, sondern vielleicht auch im Schulhof. Und das ist dann eine Form von Stress, die eigentlich völlig unnatürlich ist, weil sie nicht in das Leben eines unschuldigen Kindes von 11 Jahren passt.
Mhm. Jetzt hatte ich hier schon eine tolle Gästin sitzen, Carina Teutenberg, die mittlerweile Fastenwanderungen anbietet und die quasi für mich damals so eigentlich den Anstoß gegeben hat, mein Leben zu überdenken und vielleicht auch mehr Ruhe in mein Leben zu bringen. Und seitdem, ich krieg's nicht immer hin. Ich werde mit dir da später noch drüber sprechen, wie man vielleicht auch den Abend gestalten sollte, um gut zu schlafen und eben dann vielleicht auch mit weniger Stress in den Tag zu starten. Aber seitdem versuche ich mir einmal im Jahr eine Auszeit zu nehmen und da rede ich jetzt eben nicht von einem Urlaub, sondern wirklich eine Art Fastenwanderung zu machen oder Digital Detox oder ein Darmreset oder was es nicht alles gibt. Ja, ich probiere ja gerne immer alles aus. Und trotzdem habe ich da dann mit ÄrztInnen zu tun, die mich angucken und sagen, sie haben eine ganze Menge Stress, das sehe ich. Da müssen wir irgendwas tun. Und ich bin aber in so einem Setting und denke gerade, jetzt habe ich doch gerade gar keinen Stress. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich gestresst bin.
Woran sehen die dir das denn an?
Ja, das weiß ich auch nicht. Das würde ich auch gerne wissen. Also das habe ich natürlich, die Frage habe ich jetzt nicht gestellt. Ne? Die Frage ist natürlich, das habe ich dann vorhin auch gedacht, oder haben die mir schon Blut abgenommen und haben den Cortisolwert festgestellt?
Ja, das darf man auch nicht überbewerten. Natürlich ist das Cortisol und viele andere Dinge, die man messen kann, das sind wichtige Surrogate, sagt man, die Stress auch mithelfen anzuzeigen. Mhm. Aber der Stress ist in erster Linie mal eine subjektive Empfindung. Und deswegen ist das, was du empfindest, viel wichtiger als ein Messwert im Labor. Mhm. Man kann das alles zurate ziehen, aber du bist nicht dein Cortisolwert. Du bist ein Mensch, empfindlicher, empfindsamer Mensch mit Gefühlen, Gedanken, mit einer Leistung, die er bringt, mit einem bestimmten Verhalten. Und Stress misst man vor allen Dingen an den Gedanken, an den Gefühlen, am Verhalten und an der Leistung. Das sind die 4 Aspekte, an denen ich Stress messe. Mhm. Also wenn beispielsweise eben jemand anfängt, paranoid zu denken, Burnout, auch davon betroffen. Mhm. Ne? Ich bin für nichts tut, ich verliere die Kontrolle, ich kann gar nichts. Das wäre schon so ein Hinweis. Gefühle, die sich verändern, haben wir besprochen. Mhm. Verhalten, jemand wird unpünktlich, die Leistung sinkt, obwohl er vorher sehr verlässlich war, könnte ein Hinweis sein. Mhm. Und so weiter. Also das sind Aspekte, an denen ich Stress in erster Linie ablesen kann als Arzt oder als Therapeut.
Aber woran kann ich denn selber erkennen, dass ich mich in einem dauergestressten Zustand befinde?
Gibt ganz viele Wege, aber es bleibt immer eine subjektive Sinneserfahrung, die du mit dir machst. Du musst in einen Dialog mit dir gehen und ein gutes Gefühl für dich entwickeln. Das sagt dir kein Wert, kein Fitness-Tracker. Wir verlassen uns auf technische Helferlein, statt auf unser Bauchgefühl. Die Tagesmüdigkeit entscheidet, ob du gut geschlafen hast oder nicht. Nicht ein Wert, den der Aura-Ring misst. Mhm. Ne, man kann das alles zur Hilfe nehmen, aber entscheidend ist, wie leistungsfähig bist du? Wie gut kannst du Ehe, Familie unter einen Hut bringen? Wie ausgeruht bist du? Wie nett und wie locker bist du? Was machst du für Witzchen? Bist du, das sind alles Dinge, an denen ich ansehen kann, wie gut du mit deinem Leben zurechtkommst. Mhm. Da müssen wir hingucken. Und das kannst du spüren lernen. Also meine Frage wäre dann an dich, wenn du zu mir kämst, wie gut bist du wie gut bringst du deine Leistung? Mhm. Wie machst du deinen Job? Du hast ja auch verschiedene Baustellen, auf denen du bist. Mhm. Ne? Wie bereitest du dich vor? Bist du zuverlässig? Bist du pünktlich? Mögen dich deine Leute? Nehmen sie dich entspannt wahr?
Das finde ich ist eben ein guter Hinweis, weil es gibt ja viele Menschen, die sind high functioning, die kriegen das irgendwie alles unter einen Hut. Aber wenn man sie dann fragt, wie es ihnen geht, dann sagen sie, ich habe schon seit Monaten keine Freude mehr empfunden.
Ja, genau.
Ja gut, also du erledigst alles.
Exakt.
Aber bist du glücklich?
Nee. Und das ist dann auch oft genau das, kann dann auch den Weg in eine Stresserkrankung ebnen. Die müssen nicht krank werden, aber da ist die Wahrscheinlichkeit dann höher. Wenn ich irgendwann nicht mehr mit der Freude dabei bin, ich funktioniere noch, sagen wir ganz viele Menschen vor dem Burnout, ich habe am Schluss nur noch funktioniert. Ich habe das gar nicht mehr gespürt. Ich war gedanklich gar nicht mehr dabei. Es war so wie ein Roboter, wie ein Automat.
Und das meine ich eben, die Leute merken es nicht. Ja. Oder sie merken, dass sie vielleicht viel...
Das kann man schon merken. Mhm. Es ist eher so der Punkt, die merken das schon. Sie gehen dann den nächsten Schritt nicht, suchen dann keinen Arzt auf oder finden ihn auch vielleicht nicht. Das ist ja auch manchmal unverschuldet, muss man auch fairerweise zugeben. Mhm. Es ist gar nicht so leicht, heute einen Termin zu bekommen.
Ja, klar.
Oder schämen sich oder fühlen sich dann doch verpflichtet. Viele drehen ihre Leistungsschraube auch erstmal hoch, wenn sie merken, sie bringen die Leistung nicht mehr, weil sie denken, sie geben sich genug Mühe. Also es ist nicht so, dass die Menschen, die betroffen sind, das alles nicht in sich spüren. Sie schlussfolgern nur oft falsch daraus und nehmen zu selten und zu spät Hilfe in Anspruch.
Wie können wir uns denn einfach kleine Pausen nehmen oder welche Pausen sollte man sich nehmen, um Stress zu vermeiden?
Du musst im Alltag,
am
besten jeden Tag deine Momente haben, wo du ganz du selbst bist, wo du nicht funktionierst, wo du trotz deiner Liebe zu deiner Frau, deinen Kindern, deinem Job, deinen Mitarbeitern, auch dir deine, ich sag's, Eigenzeit, das klingt mal so egoistisch, so ist es gar nicht gemeint, sondern einfach so eine Wohlfühlmomente dir schenkst, wo du ganz du bist, wo Leistungsprinzipien keine Rolle spielen und wo du auftankst. So, das ist was ganz Wichtiges. Mhm. Und es kann auch mal ein Tag dabei sein, wo das nicht funktioniert. Alles so gut.
Ja.
Aber es sollte ein Teil des Alltags sein und nicht Digital Detox, 5 Wochen aufs Handy verzichten und glauben, dass man danach viel Kraft hat für die übrigen Wochen des Jahres. Du machst ja auch nicht an einer Woche im Jahr von morgens bis abends Sport
um dann keinen mehr zu machen.
Genau, weil es ist ja albern. Ne?
Ja.
Sondern regelmäßig, am besten jeden Tag eine Bewegungseinheit und jeden Tag ein bisschen Gemüse, um auf die Ernährung zu kommen.
Ja.
Jeden Tag einen einigermaßen guten Schlaf und nicht alles am Wochenende nachholen. Das gilt eigentlich für alle Prinzipien. Der Mensch reguliert sich tags und nachts und deswegen muss auch jeden Tag neben der Belastung auch eine Entlastung da sein. Das wäre optimal.
Mhm. Ne? Wie schafft man es denn überhaupt abzuschalten oder wie schalten wir am besten ab? Weil ich habe in einem Podcast von dir eben auch gehört, dass wir uns abends ja auch oft betäuben, berieseln, ob das jetzt irgendwie mit Alkohol ist oder mit der Lieblingsserie. Und das ist für viele Leute die absolute Entspannung.
Mhm.
Aber eigentlich ist es auch wieder nur eine Belastung fürs Gehirn.
Ja, ich würde nicht ganz so streng sein. Also Fernsehabende können natürlich ganz wunderbar sein.
Ich meine, ich liebe es.
Genau. Also und weil du es als positiv empfindest, sollst du es auch machen dürfen.
Ja.
Ne? Auch hier wieder auf seinen Körper hören. Wenn einem das gut tut, spannende Serie, kann dann ablenken. Ist was Wunderbares mit dem Menschen seines Vertrauens oder dem Menschen, den man liebt und einer Tüte Chips. Also was gibt's Besseres?
Mhm.
Völlig in Ordnung. Es ist nur etwas zu wenig, wenn sich die gesamte Erholung vollständig daran erschöpft.
Mhm.
Ja, und das ist nicht bei allen Menschen so, aber wir erleben eine Tendenz zu immer mehr Passivität und zu Konsum. Und das ist für die Welt, in der wir eigentlich immer mehr unseren Kopf anstrengen müssen, auf die Dauer dann zu wenig. Da geht etwas verloren. Das ist also hier die Dosis macht das Gift, hat Paracelsus mal gesagt. Ne?
Mhm.
So ist hier auch.
Ja.
Was für Rotwein und Schokolade gilt, das gilt auch für Fernsehen.
Mhm.
Ein bisschen ist schön, aber zu viel ist schädlich. Und so ist es hier. Ne?
Was ist denn zu viel?
Ja,
so,
ist schwer
zu sagen. Frage für einen Freund.
Ja, verstehe. Ich kann dir keine Stundenanzahl nennen. Ich kann dir nur sagen, wir gucken momentan 178 Minuten pro Tag. Fern, ohne Handy. Also gerunde 3 Stunden. Das ist schon eine ganze Menge.
Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
Ja, und
habe ich früher gern gemacht.
Die Sporthochschule Köln hat gezeigt, dass wir derzeit, müssten wir mal nachschauen, ich glaube knapp 11 Stunden pro Tag sitzen auf dem Popo. Ne, und was da verloren geht, ist klar. Wenn wir sehr viel sitzen am Computer tagsüber und abends auf der Couch, dann gehen soziale Kontakte und Bewegung verloren.
Mhm.
Und das sind beides eigentlich Dinge, die uns extrem gut tun. Mhm. Nicht nur für Stressbewältigung, sondern insgesamt auch so fürs Wohlbefinden. Und da verrutscht etwas so ganz langsam. Ne? 80% der Menschen, auch das ist untersucht worden, die während der Corona-Pandemie in den Lockdowns saßen und erstmal nicht wussten, was mache ich jetzt, haben diese frei gewordene Zeit nur in Konsum gesteckt. Also nicht in ein Musikinstrument, nicht da in die Gartenarbeit, nicht in ein Handwerk, wäre ja alles möglich und erlaubt gewesen. So schlimm war der Lockdown ja nicht. Sondern es ist nur in Konsum geflossen. Und wenn man sich die Zugriffszahlen auf Netflix anguckt oder auf irgendwelchen Internetseiten, das hat unfassbar zugenommen. Das heißt, der Mensch hat sowieso eine Tendenz, Freiräume, freie Zeit sehr schnell mit Konsum zu beantworten. Und diese Tendenz nimmt zu. Mhm. Und das ist das, was man einfach so vorsichtig ansprechen sollte. Nicht, dass Fernsehen schlecht ist. Das ist was ganz Wunderbares. Und es kann einen Menschen ganz toll erholen und entspannen. Aber wenn sich das alles daran erschöpft, bleibt etwas auf der Strecke. Und was ich empfehlen würde, auszuprobieren, wenn man das mag, ist, das war ja deine Frage, um hier auch so ein bisschen runterzukommen, ist was Handwerkliches tun. Also ich beobachte das bei meinen Patienten, wenn die grübeln zum Beispiel, ne, und machen sich Sorgen, denken viel und in dem Moment was Handwerkliches machen, basteln, malen, Motorrad rumschrauben, irgendwas, dann kommen sie total runter. Kennst du das? Du kannst gar nicht grübeln. Du bist völlig im Tunnel, in so einem Flow. Und das ist viel mehr Eindringtiefe, als eine Netflix-Serie hat. Du bist viel mehr raus aus der Nummer. Und das ist so heilsam. Ne? Etwas mit den Händen zu tun, was einfach so Gedankenenergie abzieht aus dem Kopf. Das ist sehr, sehr wohltuend.
Du spielst abends Schlagzeug.
Woher weißt du das?
Weil ich mich mit dir auseinandergesetzt
habe. Mega.
Weil ich mit deinem Nachbarn telefoniert habe.
Aber ich habe das nicht auf die Homepage geschrieben. Also da musst du schon tief ins Internet. Aber das stimmt, ja. Ich habe mal Schlagzeug gespielt längere Zeit und auch so ein bisschen Unterricht gegeben. Also so.
Das heißt auch das.
Kleinem Niveau, aber genau. Das ist dann verloren gegangen. Und genau, das habe ich wiederentdeckt vor einiger Zeit. Und mir tut das momentan gut, Musik zu machen. Ich spiele total schlecht, also man kann das keinem vorspielen. Mhm. Aber es macht mir Freude.
Ja.
Und darum geht es eben auch. Ne? Es geht nicht darum, irgendwie Number One Jesus Man jetzt zu werden und irgendwie das gut zu machen. Es geht eben nicht um die Leistungsprinzipien, die sonst eine Rolle spielen, sondern einfach, weil es in dem Moment gut tut. Es ist was Handwerkliches, es ist ja auch, ne, Musikinstrument ist auch was Handwerkliches. Mhm. Und mit den Händen was zu tun, zu merken, ah, das tut mir gut, das kann ich. Und nicht mehr nachdenken zu müssen. Dann hat es einen Erholungseffekt.
Ich kann beim Kochen beispielsweise auch gut entspannen, wenn ich natürlich nicht unter Druck bin und es dann jetzt irgendwie in einer Dreiviertelstunde fertig sein muss und ich 7 Leute oder 8 Leute bekochen muss. Ja,
verstehe.
Trotzdem, und das hatte ich zum Beispiel letzte Nacht, ich hatte gestern, hätte ich eigentlich Hochzeitstag gehabt. Mein Mann und ich sind aber nicht mehr zusammen.
Ach so, Entschuldigung.
Macht nichts, Volker.
War ich zu schnell.
Nein, total in Ordnung. Und dann bin ich letzte Nacht aufgewacht. Und dann ging das Gedankenkarussell los.
Aha.
Und ich habe irgendwie über alles nochmal nachgedacht. Und dann konnte ich irgendwie nicht so richtig einschlafen.
Mhm.
Warum fängt unser Kopf immer genau dann an zu arbeiten, wenn wir eigentlich zur Ruhe kommen sollten? Also das hat man ja auch gerne, bevor man irgendwie ins Bett geht, dass dann nochmal das Gedankenkarussell anfängt.
Ja, weil ein Netzwerk hochfährt im Gehirn, das sogenannte selbstreferenzielle Netzwerk, schrecklicher Begriff, heißt was ganz Einfaches. Immer dann, wenn du dich weniger mit der Welt beschäftigst, beschäftigst du dich mehr mit dir selbst.
Mhm.
Und genau das passiert ja am Abend. Der Fernseher ist aus, irgendwann zumindest. Das Handy liegt irgendwann abgeschaltet irgendwo.
Mhm.
Du liest keine Zeitung mehr, Radio ist vielleicht auch aus, die Arbeit ist getan, ne? Schreibtisch ist verlassen. Alles ist erledigt, das Tagwerk ist geschafft.
Mhm.
Dann lässt der Input nach. Mhm. Erst recht, wenn du im Bett liegst, das Licht löscht. Und dann fährt dieses Netzwerk hoch und beschäftigt sich mit sich selbst.
Mhm.
Und dann kann es dazu führen, dass du einerseits, das wäre die positive Form, anfängst zu träumen vom nächsten Urlaub, was mache ich am Wochenende. Oder eben auch ein bisschen reuevoll zurückblickst, überlegst, scheiße, was habe ich damals gemacht und blöd und vermisse ich und so. Ne?
Mhm.
Das passiert, kann dir auch beim Waldspaziergang passieren oder bei der Wanderung in den Bergen. Immer dann, wenn du...
Da liebe ich es ja.
Ja,
weil
ja.
Da habe ich ja dann auch die Zeit, mich mit mir auseinanderzusetzen. Okay. Aber das möchte ich natürlich nicht.
Aber weniger leidvoll sind die Gedanken vielleicht deswegen nicht unbedingt.
Nee, aber sie halten mich nicht vom Schlaf ab.
Ja, genau, das ist der Unterschied. Das, genau darauf wollte ich hinaus. Mhm. Weil die Tageszeit eine andere ist und die irgendwann eigentlich auch einfach schlafen möchtest, gelingt das dann nicht und dann stört dich diese Gedankenkreisen stärker als bei einer Wanderung, wo du ja sowieso wanderst, ist ja egal, mhm, was da passiert. Aber eben darauf wollte ich hinaus, es passiert immer dann, wenn dein Gehirn sich weniger mit der Welt beschäftigt und diese digitale Nabelschnur durchtrennt ist. Das kann man nicht verhindern. Das ist so. Mhm. Was ich dann empfehlen würde bei betroffenen Menschen, ist, sich tagsüber bereits ein paar solcher Phasen zu schenken. Mhm. Denn das nimmst du dann weniger mit in die Nacht. Was du am Tag schon durchdacht hast, mhm, zermartert dir dann weniger den Schädel abends im Bett. Wenn du aber alles mitnimmst, weil du den Tag durchgetaktet hast, zack, 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 und du hast keine Sekunde mal, wo du zum Nachdenken kommst, zum Spüren, mhm, so in sich gehen, das muss dann alles in der Nacht passieren. Ja, dann ist kein Wunder, dass dein Gehirn das alles nachholen muss. Mhm. Aber schenk dir vielleicht am Morgen ein Jogging, einen Spaziergang mit dem Hund, wenn du hast, oder abends am Abend, auch bevor du ins Bett gehst, vielleicht ein paar Ruhemomente bei einer Tasse Tee, bei einer Pfeife, was ich weiß nicht, was du brauchst, am Kaminfeuer, irgendwas, ja, Schönes, was dir gut tut, aber wo du so ein bisschen ins freie, zerstreuende Denken kommst. Mhm. Das nimmst du dann weniger in die Nacht und wirst wahrscheinlich schneller einschlafen.
Das hätte ich nicht nämlich jetzt gefragt, weil du, jetzt hast du zwar auch gerade den Morgenlauf angesprochen oder so, ich hatte hier auch schon Menschen sitzen, die gesagt haben, wir schreiben Tagebuch, mhm, oder Journaling, wie, mhm, man es ja jetzt heutzutage, mhm, nennt, und die schreiben aber dann morgens ihre Morning Pages, schreiben, mhm, keine Ahnung.
Da frage ich mich. Ist nicht clever. Also es gibt eine ganz tolle Untersuchung, mhm, ich glaube von der Virginia University, weiß ich nicht ganz genau, aber ganz tolle Untersuchung, der hat Folgendes gemacht, die Arbeitsgruppe. Die haben Menschen abends vor dem Zu-Bett-Gehen ein solches Tagebuch gegeben. Mhm. Jetzt pass auf, mhm, die eine Gruppe hat eine Done-Liste geführt, also was bereits getan wurde, ne, von Englisch Done, mhm, was sie also erlebt haben, wen sie getroffen haben, was sie für Aufgaben verrichtet haben, also rückwärts gerichtet in Vergangenheit des Tages.
Ja.
Und die andere Gruppe hat eine To-Do-Liste geschrieben, was am nächsten Tag nötig wäre, mhm, was man machen müsste, was einem wichtig ist, worauf man achten muss. Done versus to do. Beide haben, ich muss nachschauen, ich glaube 10 Minuten an dieser Liste geschrieben. Mhm. Und siehe da, die Leute, die nach vorne geblickt haben und damit Gedanken an den nächsten Tag sich rausgeschrieben haben, weil sie die Planungen bereits vorweggenommen haben, haben nur die Hälfte der Zeit gebraucht, um einzuschlafen. Ist das nicht spannend?
Die Leute, die die To-Do-Liste, ja, gemacht haben,
ja,
ich hätte gedacht, das ist genau, ja, das andere.
Genau, das ist das, was auch immer falsch ist.
Aber warum?
Ja, weil dein Gehirn ist ja ständig am Planen. Wir, ja, denken permanent an die Zukunft.
Ja.
Ungefähr eine Viertelstunde denken wir 5-mal an die Zukunft. Auch während, mhm, meinem, du hast mir sehr aufmerksam zugehört, aber während unserem Podcast hast du wahrscheinlich gedacht, was esse ich heute, wo steht mein Auto? Ah nee, du bist ja gar nicht mehr im Auto.
Noch gelaufen.
Gut. Ja. Und wann sind wir endlich
wann
durch?
Wann schreibe ich heute noch Tagebuch?
Sehr, genau. Ja, aber du, ich auch. Ja? Wir, ja, denken permanent an die Zukunft. Das ist immer so gewesen bei uns und das tun wir auch heutzutage noch. Und das führt dazu, dass du oft nachts dann wach liegst, überlegst, ach, wie mache ich das und was ist, wenn und so weiter. Und wenn man das durch eine To-Do-Liste etwas vorwegnimmt, mhm, sich den Gedanken klar macht, okay, das wird morgen wichtig und so machst du das, dann nimmst du dem Gehirn den Druck sozusagen, mhm, so sorgenvoll nach vorne zu blicken. Du okay, nimmst es vorweg,
ja,
diesem selbstreferenziellen Netzwerk.
Ja.
Das ist beim Blick zurück nicht so entscheidend, denn das ist ja schon geschehen.
Aber warum würde uns das stressen?
Naja, es gibt natürlich schon auch Menschen, die beim Blick zurück manchmal gestresst sind, weil
je
sie
nachdem
das bereuen.
Ja.
Genau, das gibt's auch. Aber das sich, deswegen ist auch nichts dagegen zu sagen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, in dem man zurückblickt, was alles schön war am Tag. Das ist hier eine ganz andere Nummer. Das ist absolut, absolut gut. Aber es ändert nichts am Grübeln über die Zukunft. Das ist der Punkt. Menschen, die heutzutage, erlebe ich das sehr viel, mhm, sich angesichts dessen, was da draußen passiert, siehst du ja selber, Sorgen machen, oh Gott, was wird nur werden? Was macht die KI mit meinem Arbeitsplatz? Was passiert mit den Kriegen in dieser Welt? Was passiert mit einer Gesellschaft, wo wir gar keine Ahnung davon haben, wie wir das mit der Rentenpolitik machen? Das sind ja alles Dinge, die treiben Menschen um. Mhm. Was wird aus mir? Mhm. Das ist ja drin in den Köpfen. Und dann kommen die persönlichen, privaten Probleme ja dazu. Was wird aus meiner Ehe? Was wird aus meinen Kindern? Wenn du das ein bisschen vorwegnimmst und abends schon einmal durchsprichst mit einem Partner, mhm, oder eben aufschreibst.
Oder mit einer KI. Wenn du keinen Partner hast.
Von mir aus. Aber ich wünsche dir doch, dass du wieder bald einen Partner hast.
Ach so, es geht
hast.
Jetzt hier nicht um mich.
Ach so, verstehe. Es geht doch um den Freund. Ja, verstehe. Ne, aber also, ja. Wenn wir das rauskriegen aus dem Kopf, dadurch, dass wir darüber sprechen und das schreiben, dann nehmen wir uns den Druck, dass wir das in der Nacht alles durch, ganz genau. Und ich glaube sogar, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, wir haben sicherlich auch christliche Menschen, die uns zuhören. Mhm. Und die werden wahrscheinlich bestätigen, dass ihnen ein Gebet hilft, bevor sie schlafen. Und die Frage ist, warum? Und es gibt Menschen, die vermuten, dass genau das der Grund ist. Weil du nämlich im Gespräch mit Gott einerseits dankbar bist für das, was er dir schenkt, mhm, und andererseits aber auch so ein paar Gedanken klar wirst für den nächsten Tag. Das tut einfach gut. Also die Studie hat eigentlich mit dieser halben Einschlafzeit nichts gezeigt, was wir, wenn wir ehrlich sind, nicht aus dem Alltag eigentlich alle kennen. Mhm. Wenn wir die Gedanken ordnen vorher, was wird morgen wichtig, eine kurze, dann ist es aus dem Kopf raus. Man geht viel entspannter ins Bett.
Aber ich finde es schön, dass du die Dankbarkeit gerade nochmal angesprochen hast, ja, weil ich habe mir angewöhnt, dass ich mir abends, ich habe das hier auch schon mal erzählt, mir abends immer klar mache, wofür bin ich dankbar, absolut, was an diesem Tag passiert ist.
Ja, das ist deswegen nicht auch weniger wichtig.
Ja,
ne?
Genau. Und ich finde auch, damit kannst du halt auch eben wieder negative Gedanken in was Positives, ja, umwandeln. Weil selbst, ja, wenn irgendwas schlecht war, du es aber beispielsweise gelöst hast, mhm, oder es eben auch, ja, überwunden hast,
absolut,
kannst du auch dafür dankbar, also, sein. Total. Aber ich glaube, dieses Zwiegespräch und auch wenn du nicht christlich bist, ob ich mit meinem verstorbenen Vater spreche oder vielleicht auch mit mir selbst, es ist eben dieses Bewusstmachen.
Ja, das Bewusstmachen, genau.
Bevor wir in der Bonusfolge ja gleich weitersprechen, habe ich eine Frage an dich, denn darum wird es auch so ein bisschen gehen, um Gewohnheiten vielleicht auch zu verändern, mhm, im Alltag, um den Stress so ein bisschen loszulassen. Wenn du eine einzige Gewohnheit nennen müsstest, und ich weiß, du hast wahrscheinlich mehrere, die anderen hebst du dir dann bitte auf, die das Nervensystem entlasten können. Was für eine Gewohnheit wäre das?
Etwas, was ich, glaube ich, jetzt gerade gemacht habe, tief geatmet. Ich habe ein bisschen geforscht zur Atmung, ein bisschen was publiziert, nicht besonders viel, aber wir haben mal eine Zeit lang meines neurologischen Lebens mal eine interessante Betätigungsfeld. Wir haben geguckt, wie Atmung unser Nervenkostüm verändert und festgestellt, dass das Menschen, die gestresst sind, unwahrscheinlich runterbringen kann. Ne? Ist ja nicht umsonst, ist die Atmung ja auch Teil ganz, ganz vieler fernöstlicher Meditationstechniken, ja, oder Bewegungstechniken, ja, Qigong, Pilates, Yoga, überall da spielt Atmung eine große Rolle. Und wir haben untersucht, unter welchen Bedingungen die Atmung denn besonders dazu beiträgt, das vegetative Nervensystem zu beruhigen. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass es die Atmung über den Bauch ist.
Ja.
Nicht über die Schultern.
Ich atme viel zu flach auch.
Wir alle, ich, ja, auch. Mhm. Im Gegenteil, im Stress sogar immer mehr. Mhm. Und wir konnten sehen, dass die Atmung über den Bauch einen ganz anderen Effekt hat. Und wenn, mhm, man doppelt so lang ausatmet wie einatmet, dann ist dieser Effekt besonders stark. Also eine sehr gute Frequenz ist 4 Sekunden ein, 8 Sekunden aus. Das sind dann 12 Sekunden, das ist schon ganz schön langsam. Mm. Das heißt, du kriegst ja nur 5 Atemzüge dann in so eine Minute rein. Mm. Aber dann hat es einen unglaublich tollen Effekt auf unser Nervensystem, beruhigt es. Mm. Und es gibt, wenn ich das noch sagen darf, eine ganz tolle Arbeitsgruppe, die verdient hier die Lorbeeren, nicht ich, aus München, die gezeigt haben, dass Menschen, die auf der Couch beim Fernsehen durch negative Nachrichten so aufgewühlt waren, sagen wir mal Talkshows, Nachrichten, irgendwas, und bestimmte Gefühlszentren hochfuhren dadurch, die aktiv wurden, konnten die durch diese Atmung für wenige Minuten komplett senken.
Wahnsinn.
Das ist super, ne?
Ja.
Alles ohne Medikamente und Nebenwirkungen.
Wir müssen irgendwann hier nochmal eine Folge machen, wo es nur um Atmung geht. Ja, weil wirklich, es ist ja mittlerweile, Breathwork ist in aller Munde, jedenfalls schon in den Großstädten. Mhm. Und ich liebe es, bewusst zu atmen. Mhm. Und ich habe das natürlich damals auch an der Schauspielschule immer wieder gelernt.
Ah, das glaube ich, genau.
Um sich zu regulieren, natürlich auch, wenn man Lampenfieber hat. Ja. Aber so richtig habe ich es damals nicht verstanden.
Stimmt, auf den Schauspielschulen, da wird das gelehrt. Ne?
Und auch gestern Nacht, Volker, als wieder das Gedankenkarussell anging, habe ich auch geatmet.
Ja, das ist so.
Und
das
alleine, ne, das, ja. Ich glaube, das hat auch hier meine Gästin erzählt, es ist ja eigentlich so ein bisschen wie Schäfchen zählen und so zählt man dann halt den Atemrhythmus. Ja. Man tut nicht nur seinem Nervensystem was Gutes, sondern lenkt sich eben auch ab und wenn man zählt, kann man nicht mehr ganz so viele negative Gedanken gleichzeitig haben.
Das hat was sehr Achtsames auch. Ja. Ne? Ja. Aber unabhängig davon eben auch physiologisch etwas sehr vegetativ Beruhigendes. Und das ist toll, weil das Menschen, die vielleicht mit Achtsamkeit nicht so viel zu tun haben und auch so mit fernöstlichen Heilkunstmethoden, Klangschalen und so weiter nicht viel anfangen können, muss man auch respektieren, kann man über so eine Technik, ich nenne es bewusst so, auf eine physiologische Ebene auch sehr schön abholen.
Ne? Ja.
Ja.
Wir haben hier das Happy Jar. Ich würde dich bitten, dass du einen Zettel ziehst. Da könnte eine große oder kleine Lebensfrage drauf sein. Ja, die hat jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit unserem Thema zu tun, aber es wäre spannend, deine
Perspektive. Soll ich das jetzt vorlesen?
Oder? Du darfst das vorlesen, okay, ja.
Also hier steht, ich schwöre, welche Eigenschaft an dir würdest du nie wieder kleinreden? Oh, das haben wir nicht abgesprochen.
Sehr persönlich.
Nee. Das ist sehr persönlich. Nein, ich scheue
nicht. Wir hatten keine Frage abgesprochen.
Na, ja, das ist doch schön.
Das muss man auch dazu sagen.
Das finde ich toll. Das ist kein Interview, ist ein richtig schönes Gespräch mit dir. Ich schätze das sehr.
Danke, ich auch.
Ja, kleinreden. Also ich habe mal, als ich schon junger Assistenzarzt war und sehr viel geforscht habe damals noch, mal gesagt bekommen auf einem meiner allerersten Vorträge, die ich gehalten habe, wahrscheinlich die super schlecht gemacht auch, hat mir mal ein Professor gesagt, Herr Busch, Sie sind zu banal. Mhm. Also auf der Bühne. So, dass Sie müssen, das muss viel, jetzt mit meinen Worten, das meinte er, viel komplexer, detaillierter, wissenschaftlich, akademischer sein. Und das habe ich geglaubt. Ich hatte ein Bauchgefühl, dass es einfach sein muss, damit Menschen es verstehen. Aber ich habe ihm dann letztlich geglaubt. Und das führte dann dazu, dass meine Vorträge danach jahrelang viel zu kompliziert waren. Und ich glaube, dass das an Menschen vorbeiging. Es war sachlich korrekt, aber sehr detailverliebt. Furchtbar akademisch.
Und was habe ich vorhin zu dir gesagt, als wir uns kennengelernt haben?
Was hast du
gesagt? Dass ich dir so gern zuhöre, weil ich finde, dass du es so ganz einfach erklärst, ohne hochkomplexe Wörter oder Therapiesprech zu benutzen und man dir deswegen folgen kann. Weil ich finde ganz oft, wenn man sich Podcasts anhört oder auch Artikel durchliest, in Magazinen, in Zeitschriften, die eigentlich für jeden Menschen zugänglich sind oder sein sollten, bin ich viel zu sehr damit beschäftigt, mir Gedanken darüber zu machen, was meint er oder sie jetzt gerade damit oder überhaupt nicht zu begreifen, was diese Wörter jetzt alle bedeuten. Mhm. Und das machst du nicht.
Aber das musste ich eben wirklich lernen. Ja. Ich hatte eben diesen Umweg, hatte es genau in die falsche Richtung zunächst, weil ich da so geprägt war durch dieses fiese Kommentar, es mich sehr
auch gemein,
berührt
banal
hat.
Ist einfach auch gemein.
Ja, genau, aber das hat sich bei mir festgesetzt und ich habe das geglaubt. Jahrelang war das dann, habe ich das dann echt schlecht und falsch gemacht und ich bin dann aber langsam immer mehr davon abgekommen, bin wieder zurück zu meiner ursprünglichen Art, Wissenschaft für den Alltag runterzubrechen. Und ich freue mich total, dass du das bestätigst. Ich habe in meinem Podcast Gehirn gehört, bemühe ich mich da auch ganz sehr, ob ich es immer schaffe, weiß ich nicht, aber ganz alltagsnah zu sprechen und Menschen abzuholen und die Neurowissenschaft so attraktiv zu machen, dass jeder da einfach Lust hat, aus der Welt von Geist und Gehirn was zu hören. Ne?
Ja.
Also insofern, das würde ich mir nicht mehr kleinreden lassen. Das war ja die Frage.
Ja. Sehr schön. Vielen Dank für deine Offenheit. Wir besprechen dann gleich noch ein bisschen mehr, wie man Stress im Alltag besser regulieren kann.
Sehr gerne.
Und was uns wirklich hilft, den Geist zu beruhigen, auf was wir achten können und wo wir vielleicht auch nicht ganz so hart mit uns ins Gericht gehen sollen. Weil auch dafür liebe ich dich, dass du da einen sehr wohlwollenden Blick drauf hast.
Ich versuche es, ja, danke.
Ja, deswegen verabschiede ich mich jetzt erstmal von dir, Volker. Für euch habe ich noch eine kleine Kleinigkeit und wir hören uns dann gleich in der Bundesfolge. In der Mindful Minute habe ich heute einen Reflexionsmoment für euch. Vielleicht kennst du diesen Moment. Du sitzt ruhig da und merkst plötzlich, wie angespannt dein Körper ist. Die Schultern sind hochgezogen, der Atem flach, der Kopf voller Gedanken. Mach heute mal einen kurzen Check-in. Frag dich, wo in meinem Körper spüre ich gerade Spannung? Im Nacken? Im Kiefer? In den Schultern? Unser Körper, der merkt oft früher als unser Kopf, wenn etwas zu viel wird. Versuche deshalb heute immer mal wieder mit deinem Körper einzuchecken und den Teil des Körpers zu entspannen, der gerade besonders angespannt ist. Ich strecke mich zum Beispiel mehrmals am Tag, strecke also die Arme in die Luft und lasse dann kreisförmig an der Seite die Arme ab, um meine Schultern zu entspannen. Manchmal beginnt Veränderung einfach damit, immer mal wieder hineinzuspüren. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Nicht vergessen, liken, teilen, bewerten. Ich freue mich drüber und mein Team auch, denn wir wollen noch ganz viele neue Folgen von Happy Life für euch produzieren. Bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Tschüss. Happy Life ist ein Podcast von Podimo. Host Jochen Schropp. Executive Producer Juliane Rinne. Producer Kiana Lentsch und Jochen Schropp. Sound Felix Andorf. Marketing Katharina Vizzani. Coverdesign Christoph Brandes und Johanna von Holst. Wenn dir die Folge gefallen hat und du das Thema noch vertiefen möchtest, dann komm doch mal testweise zu Podimo. Da gibt's die Folgen kostenlos, auch mit Video, und im Premium-Bereich der App gibt's sogar noch einen Bonusteil zu jeder Episode. Die Infos dazu findest du auch in der Folgenbeschreibung.